Hallöchen, meine lieben Hörer. Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Das an dieser Stelle einmal kurz vorweg. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, starten wir direkt los. Hallöchen, liebe Leute. Ich habe heute wieder ein Interview für euch und bei mir ist meine Freundin Caro. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz den Hörern vor, Caro.
Hi, ich bin Caro. Weiß überhaupt nicht, was ich gerade sagen soll.
Ist überhaupt kein Problem. Caro, was machst du denn so? Warum kannst du denn, heute soll es ja ums Thema Arbeitsrecht gehen.
Ja.
Warum kannst du denn den Hörern was zum Thema Arbeitsrecht erzählen?
Ich behaupte, ich kann den Hörern ein wenig darüber erzählen, weil ich erstens schon das ein oder andere miese Arbeitsverhältnis hinter mich gebracht habe.
Das ist sehr gut. Für einen Podcast sind persönliche Erfahrungen auf jeden Fall fantastisch.
Aktuell mache ich aber auch noch eine Weiterbildung zur Personalfachkauffrau. Das heißt, wir behandeln vor allen Dingen das Thema Arbeitsrecht und alles, was irgendwie mit der Personalabteilung zu tun hat. Und ich stehe da tatsächlich natürlich jetzt so ein bisschen auf Arbeitgeberseite und möchte eben auch nur zeigen, dass der Arbeitgeber nicht immer der Böse ist. Und da vielleicht ein bisschen das Verständnis auch wecken, warum das ein oder andere so passiert, euch vielleicht auch passiert und wie ihr euch gegebenenfalls auch einfach verhalten könnt, wenn mal was nicht so Schönes passiert.
Ich finde, das ist eine super Sichtweise, weil ich in meiner Folge von letzter Woche praktisch mehr oder weniger nur über die Arbeitnehmerseite spreche. Und das ist eine super Kiste, das mal umzudrehen und da einfach nochmal den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern. Und du bist ja quasi mit deiner Weiterbildung so gut wie
durch.
Am Schluss.
Ne?
Bist aber trotzdem noch richtig drin im Thema, weil man ja jetzt gerade auch einfach mehr oder weniger in den Prüfungsvorbereitungen steckt und man auch sowieso die ganze Zeit lernt und lernt und lernt. Deshalb bist du ja noch gut dabei.
Auf jeden Fall.
Und das wollen wir einfach nutzen jetzt heute für uns, um
dich
da genau einfach mal so ein bisschen auszuquetschen. So. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt so rein.
Mhm.
Und ich fange jetzt einfach mal an, dich mit Fragen zu bombardieren.
Bitte.
Ne? Und zwar habe ich letzte Woche so ein bisschen über das Thema Befristung von Arbeitsverhältnissen gesprochen. Und das Thema Befristung ist ja irgendwie in aller Munde. Und also ich habe das Gefühl, in meinem Umkreis haben sich früher die Leute permanent aufgeregt. Sie sind schon wieder nur befristet worden. Oder der Vertrag ist nur befristet verlängert worden und irgendwie konnte ich mir da nie so richtig was drunter vorstellen. Was verbirgt sich denn dahinter? Warum befristet man oder was ist das überhaupt, also was ist das für ein Konstrukt, diese Befristung eines Arbeitsverhältnisses?
Ja, also grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von der Befristung. Einmal die kalendermäßige Befristung, das ist die Befristung, die ohne Grund erfolgt.
Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Genau,
so, ne?
Also der Arbeitgeber darf dich bis zu 2 Jahren befristen. Allerdings innerhalb dieses Zeitraumes nur 3-mal.
Mhm.
Ohne Grund, das kann er ganz legitim tun, das ist gar kein Problem.
Mhm.
Dann gibt es noch die Befristung mit sogenanntem Sachgrund. Das heißt, der Befristung geht immer ein Grund voraus.
Mhm.
Sprich, für ein Projekt oder als Elternzeitvertretung oder. Da gibt es verschiedene Sachen.
Mhm.
Und da sagt das Gesetz auf jeden Fall, dass die Befristung definitiv erlaubt. Und auch diese sogenannten Kettenbefristungen. Das ist ja auch wieder dieses böse Wort Kettenbefristung.
Das ist wahrscheinlich das, was ich meinte, als ich eben gesagt habe, wurde wieder nur befristet
wieder nur
verlängert.
Wieder nur. Also wie gesagt, 3-mal innerhalb von 2 Jahren, kein Problem. Ansonsten mit Sachgrund auch unendlich tatsächlich.
Okay, weil da muss man ja direkt einsteigen. Da gibt es ja tatsächlich einen Irrglauben, der auch lange in meinem Kopf verankert war, dass es eine bestimmte Anzahl von Befristungen gibt und danach muss man unbefristet angestellt werden.
Nein, tatsächlich nicht. Okay. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich bin Projektleiter und Projekt A ist beendet, kann der Arbeitgeber sagen, ey, du bist so gut, möchtest du nicht noch für Projekt B da bleiben? Mhm. Projekt B dauert wahrscheinlich 2 Jahre, muss definitiv auch genauso dann als Befristungsgrund mit angegeben werden. Mhm. Kann man nachher noch nachjustieren in der Projektbefristung, aber grundsätzlich kann er dich auch 20 Mal mit einer Befristung anstellen. Ob du das machst oder nicht, ist natürlich deine Sache. Mhm. Andernfalls, wenn wir nochmal bei der Projektarbeit bleiben, ist das natürlich auch gar nicht so schlecht. Wenn du ein Projektleiter bist, dann musst du nicht immer bei derselben Firma bleiben, kannst schnell wechseln, ins nächste Projekt und so weiter.
Ja. Okay, weil es automatisch dann endet, wenn das Projekt zu Ende ist.
Es endet automatisch,
genau. Okay, also das heißt, im Unterschied sozusagen zu diesem datierten Befristung, der Kalenderbefristung, wäre dann praktisch die Sachgrundbefristung sozusagen dann zu Ende, wenn das bestimmte Ereignis Eintritt oder, also zum Beispiel die Rückkehr der Elternzeit oder der Kollegin in Elternzeit oder wie auch immer oder dem Kollegen.
Ja, auch da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Es muss immer eine zeitliche Frist geben. Die Kollegin sagt jetzt, die in Elternzeit ist, super, hab einen Kindergartenplatz gefunden, ich komme 3 Monate früher.
Okay.
Heißt nicht, dass deine Befristung endet. Deine Befristung endet tatsächlich erst mit Ende des Vertrages. Das heißt, die 3 Monate, die können dich nicht sofort einfach rauswerfen.
Aha. Okay, also das heißt, wenn ich, es ist nicht locker im Arbeitsvertrag, du kommst mal als Elternzeitvertretung, so ist es nicht zu regeln, sondern die Kollegin ist 1 Jahr raus, du hast 1 Jahr Befristung. Genau. Und wenn sie sagt, nach 9 Monaten, ich komme mal wieder.
Genau.
Dann bist du trotzdem noch drin bis zum Ende deines Vertrages.
Und auch da muss ich sagen, wenn ihr solche Stellenanzeigen seht und die sind total interessant für euch, bewerbt euch trotzdem. Weil wenn ihr was auf dem Kasten habt und nach 1,5 Jahren merken die, ey, die kann richtig was oder der kann richtig was, habt ihr eine gute Chance, trotzdem da zu bleiben, obwohl der oder derjenige oder diejenige, ja beides mittlerweile, aus der Elternzeit zurückkommt. Also wenn die Stelle geil ist, gerne trotzdem bewerben.
Cool. Okay, also das heißt, es gibt diese beiden Gründe, um zu befristen. Und wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, wie es aussieht mit mehrmaliger Befristung. Du sagtest eben, dass das grundsätzlich also eine Never-Ending-Story sein kann tatsächlich. Und diese Projektbefristung, ist das auch zeitlich festgelegt?
Also das Projekt muss in deinem Arbeitsvertrag ziemlich genau beschrieben werden und auch zeitlich genau beschrieben werden.
Okay, also auch da, wie bei, also es muss dann trotzdem sagen, okay, es ist 1 Jahr Dauer für das Projekt angesetzt oder so. Und was ist denn, wenn es dann darüber hinausgeht zum Beispiel?
Dann musst du in der Regel nochmal nachjustieren.
Ach so,
einfach.
Okay.
Ja, aber die werden ja nicht sagen, so, dein Vertrag ist ausgelaufen, ciao, und Projekt ist nicht abgeschlossen. Mhm. Ne? Also dementsprechend wird einfach nachjustiert, du arbeitest weiter, fertig. Okay.
Du kannst ja als Arbeitnehmer, kannst du ja innerhalb von einer gesetzlichen Frist kündigen. Mhm. 4 Wochen sind das, ne? Jetzt mal eine Frage am Rande. Kann man die vertraglich abändern oder ist das eine Benachteiligung für den Arbeitnehmer?
Nein, die kannst du vertraglich abändern.
Ja.
Also genau, per Gesetz steht halt fest, du als Arbeitnehmer kannst immer mit einer Frist von 4 Wochen kannst du kündigen. Allerdings kann das entweder tariflich oder in deinem Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Das heißt, dass du ein halbes Jahr zum Beispiel Kündigungsfrist hast.
Okay. Wird häufig. Und das ist auch legitim?
Natürlich.
Okay.
Ist legitim, das unterschreibst du, das weißt du vorher. Ja. Wenn du dringend raus möchtest, dann gibt es immer noch den einen oder anderen Weg, einfach über einen Aufhebungsvertrag da rauszukommen.
Okay.
Also, manche Positionen geben das halt aber auch einfach her, ne? Angenommen, du bist irgendwo ein hohes Tier, dann wäre es eine Katastrophe für einen Arbeitgeber, wenn du innerhalb von 4 Wochen einfach wegfällst.
Ja, natürlich.
Und um das Risiko einfach zu umgehen, weil du in solchen Positionen ja auch ein gewisses Gehalt beziehst, ist es meistens so, dass du höhere Kündigungsfristen hast.
Okay. Dann noch so die Frage, wir reden ja immer über Arbeitsverträge, ne? Mhm. Dann hast du immer vor Augen, so ein Arbeitsvertrag ist ein wichtiges Papier.
Mhm.
Ne? Wie ist das denn, muss das denn papiermäßig festgehalten werden? Also ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass der Arbeitsvertrag an sich, also Verträge sind ja eigentlich, können immer irgendwie zustande kommen. Du kannst das im Grunde durch Kopfnicken absegnen, wenn du das möchtest. Und es gibt nur gewisse Verträge, an die, die an eine Schriftform geknüpft sind. Ansonsten kannst du alles auch mündlich besprechen. Gilt das auch beim Arbeitsvertrag?
Also du kannst auch einen mündlichen Arbeitsvertrag schließen.
Ja.
Wird gerade viel im Gastronomiebereich gemacht, ja, zum Beispiel. Das Einzige, was der Arbeitgeber dann aber machen muss, und das ist seine Pflicht tatsächlich, innerhalb von einem Monat muss er dir die Rahmenbedingungen schriftlich, okay, niederlegen und aushändigen. Okay. Ansonsten musst du grundsätzlich nichts unterschreiben.
Also das heißt, die Rahmenbedingungen sind dann diese Dinge wie, wann muss ich mich, ja, wann muss, genau, ich mich krank melden, bei wem muss ich mich krank melden, bis zu welchem Zeitpunkt oder was auch, ja, immer, solche Sachen.
Ja, ansonsten, okay, Arbeitszeit, Gehalt, Urlaub. Also so diese Urlaub, genau so, mhm, diese grundsätzlichen Dinge müssen einfach, oder alleine schon deine Tätigkeit.
Mhm. Mhm. Genau. Also im Grunde das, was wir jetzt Arbeitsvertrag bezeichnen. Genau.
So eine abgespeckte Form.
Genau, Prinzip, ist ja dann eigentlich diese Rahmensbedingungsgeschichte, ja, ne? Okay, aber die musst du dann wahrscheinlich nicht unterschreiben, theoretisch, nee, sondern dann müsste dir dein Arbeitgeber so unterschrieben aushändigen. Genau. Okay, ja gut. Okay, wir bewegen uns jetzt einfach mal so kreuz und quer durch die Arbeitswelt, ne? Also wenn wir jetzt einfach mal so richtig ans Eingemachte gehen, diese Kündigung, ne?
Ja.
Die berüchtigte Kündigung. Das ist wahrscheinlich auch so mit der Befristung das, mhm, interessanteste Thema, kann ich mir vorstellen.
Tatsache,
so,
ja,
für die Hörer. Wann ist denn eine Kündigung überhaupt wirksam?
Ich gehe noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück.
Gerne.
Viele glauben nämlich tatsächlich, ich habe einen befristeten Vertrag und werde dann zum Ende meiner Befristung gekündigt. Das stimmt nicht.
Ah,
euer, okay, Arbeitsverhältnis läuft einfach aus. Ihr seid einfach nicht mehr angestellt
ab, okay,
Datum,
okay,
X.
Okay. Also das heißt, die Befristung des Arbeitsvertrages, die läuft einfach aus. Das heißt, mhm, da bedarf es keiner Kündigung.
Ganz,
das heißt,
genau,
eine Kündigung, um jemanden tatsächlich im Rahmen eines laufenden, längerfristigen Vertrages rauszuschmeißen, ja, kann nur bei unbefristeten Verträgen erfolgen.
Genau. Oder eben, wenn du vor,
oder bedarf ich nur da.
Genau.
Ja,
oder,
okay,
eben, wenn du vor dem Datum der Befristung kündigen,
ja, okay,
möchtest oder eben auch in der Probezeit.
Ja, ja,
ne?
Okay.
Also das ist nämlich,
ach,
wirklich,
ja, klar,
ein großer Irrglaube. Viele meinen, ich,
mhm,
habe keine Kündigung gekriegt, ich darf hier weiterarbeiten.
Mhm.
Ist aber nicht so. Und dann erscheinen die nächsten darauf auf Arbeit und dürfen direkt wieder gehen.
Mhm.
Leider schon öfters vorgekommen,
okay,
dementsprechend. Also da benötigt ihr wirklich keine Kündigung.
Okay.
Fragt vorher nach beim Chef, wobei der nicht mal dazu verpflichtet ist, euch mitzuteilen. Noch, weiß ich nicht, 3 Wochen vorher oder sowas.
Mhm.
Viele denken auch, ja, muss man ja mindestens 3-4 Wochen vorher Bescheid sagen. Auch da gibt es keine Frist. Der kann euch an eurem letzten Tag auf den Tisch, sich auf euren Tisch setzen und sagen, pass auf, ist
tschüss,
nicht mehr. Gassen. Ciao.
Mhm.
Ciao, war schön mit dir.
Mhm.
Vielleicht auch nicht, wer weiß. Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, ja, okay.
Na? Also,
okay.
Tatsache.
Und dann jetzt nochmal die Frage,
ja,
wann die Kündigung wirksam wird oder wann ist eine Kündigung wirksam? Welche Voraussetzungen bedarf es, damit eine Kündigung,
ja,
wirksam ist?
Also das ist eine relativ schwierige Frage, ist es,
mhm,
nicht. Man kann es natürlich immer irgendwie erörtern, aber da spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren mit. Deswegen so pauschal nicht zu beantworten. Wichtig ist auf jeden Fall zu beachten, dass die Kündigung fristgerecht ist.
Mhm.
Dass ein Grund angegeben ist. Ein,
mhm,
Grund.
Und sie muss schriftlich sein, ne?
Genau,
mhm,
sie muss schriftlich,
mhm,
sie muss, die, im Gegensatz zum Arbeitsvertrag muss die Kündigung schriftlich erfolgen.
Mhm.
Und natürlich, sie muss euch zugestellt werden.
Mhm.
Und dazu auch noch so eine kleine Anekdote, wenn ihr jetzt einfach euren Postkasten nicht leert,
mhm,
heißt das nicht, dass die Kündigung euch nicht zugestellt wurde.
Okay.
Oder ihr euren Postkasten, weiß ich nicht, abmontiert.
Oder du bist im Urlaub 3 Monate und bestellst keinen, der da mal nachguckt.
Genau, da
so
müsste mal einer nachgucken mit ein bisschen Glück, auch wieder im Einzelfall. Und dann hast du da beim guten Richter sitzen oder wie auch immer. Kann der noch sagen, ja gut, hattest die Chance jetzt nicht, da irgendwie an deinen Postkasten zu kommen. Aber grundsätzlich hast du die Pflicht, wenigstens,
ja,
einmal nachgucken zu lassen und hast deine Pflicht, einfach auch in deinen Postkasten zu gucken.
Hm.
So, und wenn du zu Hause bist, nachweislich zu Hause bist, und die Chance dazu hattest, ist die Kündigung zugestellt und da hast du leider Pech gehabt.
Ja, okay.
Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es da wirklich ganz, ganz viele Faktoren, die da mit einem Grund spielen, ob die Kündigung jetzt wirksam ist oder nicht.
Okay.
Tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich kommt es ja auch auf den Grund an, ne?
Genau, es
so
kommt auf den Grund an und vor allen Dingen auf den Einzelfall. Wie stehst du gerade in deinem Leben da? Weiß,
mhm,
ich nicht, bist du schwanger? Bist du dies, das,
mhm,
jenes?
Da können wir ja direkt,
genau,
mal eine Frage zwischen einschieben. Was ist denn jetzt, wenn ich schwanger bin zum Beispiel.
Also mit Zeitpunkt der Schwangerschaft bist du nicht ordentlich kündbar, tatsächlich.
Okay.
Da musst du dich schon ziemlich, ziemlich doof anstellen. dass du gekündigt werden
kannst. Also das heißt, du könntest dann nur, es könnte nur jemand mir außerordentlich kündigen?
Ganz genau.
Okay.
Genau, also du Klaus oder...
Ja, ja, okay. Also einer von diesen zum Beispiel personenbezogenen Gründen...
Genau, oder verhaltensbezogenen
Gründen. Ja, ja, genau.
In der Regel sind fristlose Kündigungen fast immer verhaltensbedingt.
Ja.
Und da ist natürlich auch Mutti nicht geschützt. Und man kann noch sagen, ja, hier sind die Hormone mit mir durchgegangen, aber ich glaube, wenn du der Kollegin, auf Deutsch gesagt, eine reinhaust, dann hilft dir auch nicht, dass du schwanger bist oder schwanger warst oder wie auch immer.
Okay. Wie ist das während meiner Abwesenheit? Also wenn ich jetzt im Urlaub bin zum Beispiel oder krank oder in Elternzeit, im Mutterschutz, das sind das wahrscheinlich auch alles, muss alles unterschieden werden, nehme ich an, ne? Wie, aus welchem Grund du abwesend bist. Aber
genau, also im Urlaub zum Beispiel kannst du problemlos gekündigt werden. Du bist ja in der Regel keine 8-9 Wochen weg, sondern höchstens 1-2-3 Wochen.
Aber das ist schon mega arschig, muss man einfach so sagen. Ne?
Ja, ist mir tatsächlich passiert.
Ja, ja, genau.
Meine Kündigung natürlich im Urlaub bekommen von meinem Ausbildungsunternehmen, damals noch mein Ausbildungsbetrieb. War da zwar nicht mehr Auszubildende, habe da noch ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie gearbeitet. Wusste aber auch schon, dass die Kündigung kommt und hatte tatsächlich überlegt, ob ich nicht den Postkasten abschrauben möchte. Habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und leider auch feststellen müssen, es bringt nichts. Ja. Dementsprechend, also auch während du im Urlaub bist, Urlaub, Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit, hilft dir auch im Zweifelsfalle nicht.
Okay.
Also gekündigt werden kannst du tatsächlich immer. Natürlich hast du in Elternzeit oder Mutterschutz hast du genießt du einfach einen besonderen Kündigungsschutz. Das heißt, eine ordentliche Kündigung kommt sowieso nicht in Frage. Okay.
Also das heißt, auch während Elternzeit und Mutterschutz kannst du nicht ordentlich gekündigt werden.
Genau.
Während Krankheit und Urlaub aber schon, ne?
Natürlich.
Ja.
Auch ganz plausibel. So gerade in der Krankheit hört sich immer ganz bescheuert an und hört sich total fies an. Der Arbeitgeber kündigt mich, während ich krank bin. Und du denkst, wie kann er das denn machen? Aber, und jetzt kommen wir auch mal zur Arbeitgebersicht. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt da so einen kleinen Arbeitgeber, ist tatsächlich bei mir in der Familie auch genauso passiert. Kleiner Handwerksbetrieb mit 2 Personen und einem Azubi. Der Geselle hat sich das Bein gebrochen, und der Meister kam nicht umher, den zu kündigen. Der konnte das wirtschaftlich nicht auffangen. Und die haben das im Einvernehmen mehr oder weniger auch gemacht und haben dann gesagt, pass auf, Junge, wenn es wieder besser geht, ich stelle dich sofort wieder ein, aber ich kann das nicht.
Okay, ich verstehe. Aber das ist ja dann tatsächlich auch ein betrieblicher Grund.
Ja, genau.
Ist auch wenn die Mittel erlaubt. Nicht da sind und wenn man quasi den Betrieb so sehr belastet, dass das betriebliche Interesse da... quasi das persönliche Interesse des Arbeitnehmers
überwiegt. Genau. Also da schützt auch das Gesetz ein bisschen den Arbeitgeber ausnahmsweise mal.
Ja.
Ist in den Arbeitsgesetzen tatsächlich so, der Arbeitgeber steht fast immer ein bisschen schlechter da. Außer in diesem Falle. Und in meinem Beispiel jetzt haben wir ja sowieso einen Betrieb unter 10 Personen. Das heißt, der Kündigungsschutz, der greift ja sowieso nicht, Kündigungsschutzgesetz. Und kann dir aber auch in mittelständischen Unternehmen passieren, dass wenn du 2 Jahre krank bist, dass die auch einfach irgendwann sagen.
Naja, klar. Ja,
wir können deine Stelle nicht mehr.
So sehr.
Genau, wir können deine Stelle nicht auf ewig irgendwie halb in der Luft halten.
Ja, genau.
Und du musst leider.
Alle anderen müssen es auffangen.
Ja. Genau, richtig. Genau.
Okay. Und wir haben ja jetzt hinreichend schon gesprochen über die Befristung. Es gibt ja auch noch die Probezeit.
Mhm.
Worin unterscheiden sich denn die beiden? Und vor allem gibt es da einen Unterschied in der Beendigung des Arbeitsverhältnisses? Ist es so, dass an die Probezeit schließt sich ja wahrscheinlich automatisch das feste oder befristete, wie auch immer, Arbeitsverhältnis an. Der Vertrag läuft ja nicht aus während der Probezeit, richtig?
Genau.
Bei der Befristung aber schon.
Richtig.
Ein befristeter Arbeitsvertrag hat auch meist eine Probezeit, nehme ich an, oder?
Also jeder Arbeitsvertrag hat eine Probezeit.
Ja.
Und auch da müsst ihr mal ein bisschen umdenken. Diese Probezeit dient nicht dazu, dass der Arbeitgeber euch schnellstmöglich eventuell wieder loswerden kann.
Ja.
Kann auch genau andersrum sein.
Okay. Ne? Wenn du merkst, es passt für mich
genau,
nicht als Arbeitnehmer.
Genau, wenn du einfach merkst, oh Gott, was das hier für eine Ballerbude, ich möchte sofort wieder raus.
Mhm.
Ne? Also so muss man das auch mal sehen. Grundsätzlich, deswegen muss es auch eine Probezeit geben.
Ne? Für beide Seiten.
Genau, es ist einfach nichts Schlechtes.
Okay.
In der Regel, so gang und gäbe, sind 6 Monate Probezeit. Und in dieser Probezeit gelten auch für beide Parteien gesonderte Kündigungsfristen. Und okay. zwar nur 2 Wochen.
Ah, okay.
Tatsächlich. Statt für den Arbeitnehmer 4 Wochen, wie sonst immer. Und für den Arbeitgeber, klar, muss man ins Gesetz schauen. Je nachdem, wie lange ihr schon da seid. Aber in der Probezeit sind es halt auch weniger. Aber wie gesagt, da gelten nur 2 Wochen, damit man eben auch zügig aus diesem Betrieb rauskommt oder der Betrieb euch los wird, je nachdem, und ihr euch weiter umsehen könnt. Interessant ist da vor allen Dingen, kündigt ihr oder kündigt der Arbeitgeber euch zum letzten Tag eurer Probezeit, bleibt ihr noch 14 Tage im Unternehmen. Das heißt, die Frist muss noch eingehalten werden und dann geht ihr erst. Häufig ist es auch einfach gang und gäbe, wenn ihr da jetzt so einen kleinen Mittelständler habt, dann reicht man sich die Hände und man geht einfach.
Okay.
Ne? Mhm. Also das ist auch immer individuell, weil haben beide nichts von. Was willst du da noch 14 Tage rumhängen? Ist ja so.
Klar. Okay.
Du hattest noch die Befristung auf Probe, glaube ich, ne? Weil das ist ja auch
genau.
so also, eine erweiterte, also so eine erweiterte Probezeit, kann man sagen. Es gibt ist auch so eine Sachgrundbefristung. Auch am besten zu erklären in einem Beispiel, angenommen, du bist jetzt, weiß ich nicht, du bist frischer Azubi, gehst in einen neuen Betrieb, bist jetzt stolzer Kaufmann für irgendwas und kommst jetzt einfach in eine Abteilung rein, die du vielleicht noch gar nicht so gut kennst. Arbeitest da ein halbes Jahr und dein Abteilungsleiter ist so mäßig zufrieden mit dir, findet dich aber grundsätzlich ganz, ganz gut und sieht eigentlich auch, dass du clever bist. Und sagt dann einfach, ich möchte dich noch gar nicht rausschmeißen, aber wenn ich dich jetzt fest anstelle oder eben befristet auf 2 Jahre, das ist mir zu heikel, tut mir leid, das kann ich mir vielleicht auch gar nicht leisten. Dann sind wir auch schon wieder beim armen Arbeitnehmer, Geber ausnahmsweise mal. Und der sagt dann aber einfach fairerweise, wenn du Lust hast, befristen wir das Ganze jetzt nochmal auf ein halbes Jahr zur Probe, damit du dich beweisen kannst. Und einfach nochmal, ich möchte dir nochmal eine Chance geben, ohne dass ich mir jetzt so einen Stein ans Bein binde, kann man sagen.
Okay.
Ne? Hört aber sich auch erstmal fies an, ist aber auch wieder eine Chance für dich.
Aber trotzdem unabhängig von der Probezeit, ne?
Ja.
Also die gibt es dann auch in diesem Vertrag, gibt es mit Sicherheit dann auch eine Probezeit?
Es gibt keine doppelte Probezeit.
Ach so.
Tatsächlich.
Okay.
Aber du befristest halt einfach nochmal
auf ein derjenige, Jahr. Über den wir reden, der ist ja schon vorher in dem Unternehmen gewesen und du verlängerst quasi die Befristung einfach. Okay,
genau.
Okay. Hast dann keine nochmalige Probezeit, sondern es ist eine Vertragsverlängerung mit einer Befristung.
Auf ein halbes Jahr.
Ja.
Genau, okay. Auf Probe dann eben mit dem Sachgrund auf Probe.
Mhm.
Und auch das könnte nochmal verlängert werden um nochmal ein halbes Jahr, wenn die sagen, du bist doch clever. Wir wollen dir trotzdem noch eine Chance geben.
Mhm.
Muss man dann auch selber wissen, ob man das möchte.
Genau.
Aber grundsätzlich, wenn man da seine Chancen gut sieht und vielleicht merkt, boah, mein letztes halbes Jahr war einfach nicht gut, ich hatte persönlich irgendwie Probleme, keine Ahnung was, ich kann es eigentlich besser, dann sollte man die Chance vielleicht wirklich nochmal ergreifen.
Okay. Wir haben ja vorhin schon eine ganze Menge über Kündigungsschutz gesprochen. Mhm. Das Wort fiel schon an der einen oder anderen Stelle, Elternzeit, Mutterschutz und so weiter. Wie ist das während der Probezeit, wenn wir bei dem Thema jetzt mal bleiben? Greift da schon der Kündigungsschutz?
Nein.
Nee.
Leider nein. Also okay. Muss ununterbrochen ein halbes Jahr im Betrieb sein.
Mhm.
Ununterbrochen heißt jetzt nicht, dass du mal 2 Wochen krank warst.
Ja,
also
okay.
Da sagt auch ganz eindeutig das Gesetz, ja gut, das zählt jetzt nicht. Und da gibt es auch noch so ein paar Hürden für den Arbeitgeber. Es gibt da so ein paar schwarze Schafe, die versuchen, mit Kündigung und Wiederanstellung das Ganze zu verlängern, aber auch da oder diesen Kündigungsschutz hinauszuzögern, aber auch da hat der Gesetzgeber vorgesorgt, da seid ihr auf der sicheren Seite.
Okay. Also ich habe jetzt noch so 2, 3 Sachen zur Kündigung. Ne? Wie ist das bei fristlosen Kündigungen? Fristlose Kündigungen sind ja immer außerordentliche Kündigungen. Ne? Und eine ordentliche Kündigung, da kannst du ja im Grunde keine Begründung verlangen, oder? Als Arbeitnehmer?
Doch. Also in der Regel wird eine drinstellen, wenn dein Arbeitnehmer, Arbeitgeber nicht ganz doof ist. Also in der Regel steht immer ein Grund mit drin und häufig ist es einfach aus betrieblichen Gründen.
Okay.
Ja. Okay. Was das heißt, es kann alles möglich sein.
Also es ist im Grunde Usus, das zu machen und bei einer fristlosen ja sowieso.
Bei einer fristlosen sowieso?
Da musst du wahrscheinlich, also ich meine, da musst du, hast du ja sowieso eine sehr eingeschränkte Auswahl an Gründen, sage ich jetzt mal. oder?
Ja, also wie gesagt, hatte ich ja gerade schon mal kurz
oder
gesagt,
recht harte Voraussetzungen.
In der Regel so. Sind die entweder personenbedingt, das heißt Krankheit oder Alkoholismus, gut, das ist dasselbe. Mhm. Alkoholismus
ist eine Krankheit.
Führt in der, ja genau, deswegen ja. Führt in der Regel aber dann auch meistens zu verhaltensbedingten Kündigungen. Ja, also okay. Da, das ist ja eigentlich der einzige Grund, der mir personenbedingt irgendwie einfällt. Alkoholismus oder Drogensucht oder sowas und dann benehmen die Leute sich einfach nicht. Mhm. Aber in der Regel sind es verhaltensbedingte Kündigungen eben Diebstahl, Veruntreuung, Betrug, solche Sachen oder einfach.
Aber auch der Verlust von irgendwelchen Zulassungen, ne? Wenn
genau.
Du, weiß nicht, du kannst ja nicht als Arzt beschäftigt werden, wenn du deine ärztliche Zulassung verlierst oder sowas, ne? Oder als LKW-Fahrer ohne Führerschein ist schlecht.
Ganz schlecht.
Ja.
Wenn du Glück hast und du verlierst ihn nur 4 Wochen, dann kannst du Urlaub nehmen sowas oder wirst freigestellt. Aber natürlich, wenn du dein Führerschein ein Jahr abgeben musst, keine Chance, dann kündigen die dich zu Recht.
Ja,
muss man
ja
auch sagen.
Okay.
Ne?
Gut. So, aber wenn, angenommen, wir haben jetzt so eine fristlose Kündigung, muss dieser fristlosen Kündigung eine Abmahnung vorausgegangen sein?
Kommt drauf an. Es gibt Gründe, da muss es Abmahnungen geben. Es gibt Gründe, da muss es keine Abmahnung geben.
Zu denen gehören wahrscheinlich so Sachen wie diese Zulassungsverluste, ne? Weil da kannst du ja nichts abmahnen.
Genau, da kannst du nichts machen.
Oder,
eben ein Fall aus einem der Betriebe, wo ich war, da hat einfach Betriebsspionage stattgefunden. Das kam raus.
Okay.
Da wurden Fotos gemacht von Listen und so weiter und so fort.
Okay.
Das kam innerhalb von einem Tag raus, wurde zugegeben und damit durfte die Person auch einfach das Unternehmen verlassen.
Mhm.
Noch, das hat keine halbe Stunde gedauert.
Mhm.
Das kann ganz, ganz schnell gehen.
Okay.
Tatsächlich.
Das ist dann aber auch so ein verhaltensbedingter Grund,
ja,
ne?
Natürlich.
Und da musst du dann auch, der ist so schwerwiegend, dass du nicht abmahnen musst.
Genau,
ne?
Da musst du nicht abmahnen.
Okay.
Und
obwohl das wahrscheinlich ja auch im Einzelfall dann vom Gericht entschieden werden würde, ne? Wenn jetzt einer gestritten hätte, hätten die wahrscheinlich geprüft, ob das okay war, das nicht abzumahnen oder nicht. Okay.
Genau, aber klar, wenn es da um Spionage geht, du hast als Arbeitnehmer ja sowieso die Verpflichtung, da Schweigen zu behalten und
musst du dafür eine extra Schweigepflichtserklärung unterschreiben? Wahrscheinlich nicht, ne?
Steht in der Regel mit im Arbeitsvertrag.
Okay, aber davon abgesehen ist es wahrscheinlich, das ist obligatorisch, ne?
Ja,
wahrscheinlich, dass du Betriebsgeheimnisse wahren musst, ne?
Klar, natürlich.
Okay.
Also, ich kann ja nicht überall rum erzählen, wer meine Kunden sind oder mit wem ich so spreche den ganzen Tag und vor allen Dingen, was ich bespreche.
Mhm.
Wenn wir an die ärztliche Schweigepflicht denken.
Richtig.
Alles, nee.
Okay. So. Kannst du mal was zu sogenannten Änderungskündigungen erzählen? Was hat es damit auf sich?
Mhm.
Also da ist es ja zumindest, ich sag mal, die Möglichkeit, noch im Unternehmen zu bleiben, obwohl du eigentlich in deiner Position nicht mehr beschäftigt wirst.
Ja, ist mir tatsächlich auch schon passiert.
Mhm.
Kommt in der Praxis aber nicht so häufig vor, weil wenn du deinen Tätigkeitsbereich wechselst, komplett wechselst, kannst du das auch machen durch eine Erweiterung, einen Zusatz für deinen Arbeitsvertrag. In meinem Fall war das so, war auch nur ein Studentenjob. Ich habe die Abteilung gewechselt und habe dann eben auch so eine Änderungskündigung bekommen. Wenn ihr sowas mal angeboten bekommt, achtet auf jeden Fall drauf, in der Kündigung muss das Angebot zum neuen Arbeitsvertrag stehen.
Okay.
Ihr könnt auch gegen eine Änderungskündigung angehen. Könnt auch da euren Kündigungsschutz nutzen. Da auch wieder jemand Richtiges vom Fach fragen, sagen wir mal so, ein Anwalt natürlich.
Das gilt sowieso generell. Ne? Alles, was wir hier sagen, Leute, ist einfach aufklärungstechnisch
so
gedacht.
Sieht's aus.
Und wenn ihr ein Problem habt, wo ihr wisst, irgendwie, da komme ich nicht klar, dann geht auf jeden Fall zum Anwalt eures Vertrauens. Da können wir nicht weiterhelfen und den Anspruch hat der Podcast auch nicht. Nur so am Rande.
Gerade Arbeitsverträge sind enorm verzwickt.
Und es ist ja auch immer eine emotionale Geschichte, ne?
Ja,
ein Arbeitsverhältnis.
Außerdem Tarifverträge, wenn ihr in irgendeiner Branche seid mit einem Tarifvertrag. Ich glaube, in Deutschland gibt es über 150.000 Tarifverträge.
Mhm.
Und da den richtigen rauszufinden, da kannst du schon mal ein paar Tage beschäftigt sein. Also dementsprechend, Änderungskündigung. Also wie gesagt, dieser eine Fall, du änderst deine Tätigkeit wirklich ganz enorm und da wird halt eine Kündigung notwendig. Oder was natürlich auch sein kann, wenn dein Gehalt sich negativ verändert, du aber als Ausgleich eine Provision bekommst, wird in der Regel auch eine Änderungskündigung ausgesprochen und ein neuer Vertrag gemacht.
Okay. Ja. Welchen Hintergrund hat das, dass man, wenn du jetzt eine Provision bekommst, du gehst jetzt von dem Fall aus, dass sich das Grundgehalt ändert wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Genau.
Warum ist das so? Warum musst du dann eine Änderungskündigung machen? Warum reicht es nicht, wenn du den Arbeitsvertrag ergänzt oder änderst oder so?
Naja, du darfst den Arbeitnehmer grundsätzlich als Arbeitgeber nicht benachteiligen, gerade was das Gehalt angeht. Das heißt, mein Arbeitgeber darf mir mein Gehalt nicht einfach kürzen.
Ah, okay.
Nicht einfach so, also in gar keiner Form.
Auch nicht, wenn du es unterschreibst?
Auch nicht, wenn ich es unterschreibe.
Mhm.
Auch dann nicht. Was Arbeitgeber auch gerne mal versuchen, angenommen, ihr habt grundsätzlich eine Stunde Pause und arbeitet für meinetwegen 3.000 Euro brutto im Monat und eure Pause wird um eine halbe Stunde gekürzt und ihr verdient trotzdem nur noch 3.000 Euro brutto.
Ah.
Vielen fällt gar nicht auf, dass sie gerade im Prinzip beschissen werden.
Okay.
Ja. Also sowas darf der Arbeitgeber nicht machen.
Ja.
Da wäre eine Änderungskündigung eventuell notwendig. Man kann es sicherlich auch noch über einen Zusatz im Arbeitsvertrag machen, aber der sicherste Weg wäre die Änderungskündigung.
Okay. Dann gibt es ja im Unterschied dazu sogenannte Versetzungsklauseln im Arbeitsvertrag. Ne? Wenn wir jetzt auf den Fall zurückkommen, wo es darum geht, dass du einfach deine Arbeitsstelle wechselst innerhalb des Unternehmens, ne? Jetzt mal unabhängig von der Gehaltsgeschichte.
Mhm.
Du kriegst jetzt also eine Änderungskündigung, wo drin steht, okay, du arbeitest jetzt in einem komplett anderen Bereich.
Mhm.
Eine andere Möglichkeit wäre ja, eben diese Versetzungsklausel zu nutzen, wenn es die denn gibt im Arbeitsvertrag. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
Die Versetzung fällt unter das Weisungsrecht, was der Arbeitgeber natürlich hat.
Wenn es denn dann im Vertrag festgehalten ist, ne?
Ja, klar.
Ja.
Klar. Grundsätzlich hast du natürlich dem Folge zu leisten, was dein Arbeitgeber von dir möchte. Sagt der, du gehst jetzt rechts rum, kannst kurz nachfragen, warum jetzt, wenn du Glück hast, sagt dein Vorgesetzter dir nett und partnerschaftlich, ja, ich erkläre dir das und ich möchte gerne, dass du rechts gehst und dann gehst du rechts. Ja, hast du einfach zu machen. So, wenn es jetzt aber darum geht, du sollst in eine andere Filiale versetzt werden oder in eine andere Stadt oder dies oder das, oder also alles, was wirklich weitreichender ist, muss man tatsächlich genau prüfen, ob du das mitmachen musst oder nicht. Das ist auch relativ differenziert, von daher da auch einfach mein Rat, sprechen. Sprecht mit eurem Vorgesetzten, wenn der nicht kann, nicht will, nicht weiß, geht zur nächsthöheren Stelle, zum Chef, zum Betriebsrat.
Mhm.
Im Zweifelsfalle immer zum Betriebsrat, wenn ihr einen habt. Und häufig wird euch da geholfen, wenn ihr da irgendwie auch persönliche Gründe darlegt, warum ihr das nicht machen wollt oder könnt oder wie auch immer.
Okay.
Ne?
Okay. Also das heißt, grundsätzlich habe ich mich schon als Arbeitnehmer daran zu halten, was mein Chef mir sagt. Und auch wenn ich dann versetzt werden soll, das ist in meinem Arbeitsvertrag so festgehalten, dann habe ich halt die A-Karte gezogen.
Und genau.
Das eben so,
ja, und wenn ich das nicht will, muss ich dann gucken.
Ja, gut.
Schaue ich mich halt um.
Das ist ja dann
genau.
Die Entscheidung der Person, genau. Da kann ja jeder selber wissen, was er dann machen möchte. Dann hast du ja eigentlich eine eigene Geschichte, die ganz brisant ist. Ne? Wenn wir bei der Kündigung bleiben und das Thema damit mal beenden, magst du dir mal erzählen, was da damals passiert ist mit deinem Ausbildungsbetrieb? Du hattest das vorhin schon mal kurz angedeutet und ich denke, das ist ja für die Hörer auch ganz interessant.
Ja, Tatsache. Also ich habe meine Ausbildung verkürzt da gemacht, in einem großen Außenhandel, habe großen Außenhandelskauffrau mal ursprünglich gelernt, habe das abgeschlossen, habe dann auch nachher einen neuen Arbeitsvertrag mit meinem damaligen Arbeitgeber geschlossen und habe dann da weitergearbeitet. So. Und dann hörte ich es schon so munkeln, wie das in so einer kleinen Firma so ist. Und man hat da ja auch so seine Kontakte und dann wusste ich, meine Kündigung wird heute kommen. Also ich wusste schon, bevor die da ist, wusste ich schon, dass sie kommen wird. Und ich war, wie gesagt, gerade hatte ich eine Woche Urlaub und habe dann meine Kündigung erhalten. Von jetzt auf gleich, ohne Vorwarnung, ohne Gespräch, ohne alles. Meine liebe Mit-Auszubildende, die ein Jahr vor mir abgeschlossen hatte und auch da arbeitet, eine Freundin von mir tatsächlich, auch mit der ich zur Schule gegangen bin, ist witzigerweise genau dasselbe passiert. Wobei sie auch noch familiär im Unternehmen gebunden war. Gebunden nicht, aber da auch noch familiär irgendwie Wurzeln hatte. Also das Ganze war schon sehr absurd, was da passiert ist. Ohne, dass man mit uns gesprochen hat. Und Was wir ganz, ganz schlimm daran fanden, tatsächlich auch war, dass wir uns wirklich Mühe gegeben haben. Wir haben uns dahin abgestrampelt und damit hat man es uns gedankt.
Ja.
So. Ja, und dann saßen wir beide da abends und dachten, ja, was machen wir denn jetzt? Also beide irgendwie relativ frisch aus der Ausbildung und gerade ein Auto gekauft und sowas, alle beide auch noch. Ja, und dann sitzt du da und denkst, oh mein Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und kann ich mich irgendwie wehren? Und das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum du diesen Podcast machst. Hätte ich das damals gewusst, da wäre ich ganz froh drum gewesen, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ja, hat zum Glück einen Kumpel, dessen Vater ist Anwalt, den haben wir erstmal angerufen, haben uns abends noch direkt mit dem getroffen. Und der hat dann Kündigungsschutzklage für uns eingelegt, weil in der Kündigung stand, aus betrieblichen Gründen. Das heißt, aus betrieblichen Gründen, es muss zum Beispiel ein wirtschaftlicher Grund vorliegen, warum der Arbeitgeber uns nicht mehr weiter beschäftigen kann. Nun kannten wir das Unternehmen natürlich und wussten, ja, Geld ist genug da.
Ja.
Also dem Unternehmen geht es ganz okay, sagen wir so. Zumindest nicht so, dass er Leute entlassen müsste. Witzigerweise wurden vorher auch noch Leute eingestellt. Also auch da wären wir laut Sozialplan auch nicht dran gewesen. Auch das haben wir uns angeguckt und haben dann eben Kündigungsschutzklage eingelegt. Und dann hätte unser ehemaliger Arbeitgeber nachweisen müssen, welche betrieblichen Gründe denn dafür vorliegen. Das wollte der natürlich nicht, weil es die nicht gab. Behaupte ich jetzt einfach mal mit meinem damaligen Wissen. Und haben uns dann einfach auf einen Vergleich geeinigt. Wir haben beide eine Abfindung bekommen.
Okay.
Und dann war gut.
Okay.
Tatsächlich, das hat die Zeit der Arbeitslosigkeit, ich war dann anderthalb Monate arbeitslos, hat die Abfindung ein bisschen aufgefangen, das war ganz gut. Der Anwalt hat noch ein bisschen viel Geld gefressen, tatsächlich. Aber gut,
genau, also das ist jetzt auch nochmal so eine Sache. Du bist wahrscheinlich mit dem Anwalt gut beraten gewesen. Ne?
Auf jeden
die
Fall.
Sache hättest du nicht auch mit dem Vorwissen, was du jetzt gehabt hättest, vielleicht.
Vielleicht ja,
aber
hätte ich es vielleicht hingekriegt, weil so schwierig ist es tatsächlich nicht. Ich kenne Leute, die gehen zum Amtsgericht, lassen sich beraten oder so, oder zum Arbeitsgericht lassen sich beraten. So eine Kündigungsschutzklage kannst du, wenn du ein bisschen clever bist, und vor allem, wenn du Zeit hast.
Aber da muss man ja sagen, du kannst natürlich, Leute, ihr könnt natürlich zur Rechtsantragstelle des Arbeitsgerichts gehen, aber eine Beratung kriegst du ja in dem Sinne nicht. Die machen halt, die nehmen die Kündigungsschutzklage für dich auf und sagen dir, wie das förmlich aussehen muss. Du hast das zu begründen und dann gehen die das mit dir durch und nehmen, sag die nicht einen Antrag auf, so nennen wir das. Du wirst natürlich nicht beraten. Das heißt, während des Verfahrens stehst du natürlich dann alleine da.
Total.
Und da müsst ihr euch einfach überlegen, traut ihr euch das zu oder nicht? Und das ist eben jedem selbst überlassen. Das liegt in eurer Verantwortung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid da echt auf verlorenem Posten, dann sucht euch einen guten Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und sprecht mit dem einfach darüber.
Also es war natürlich ein Batzen Geld, aber ohne den hätte ich gar nichts bekommen, sagen wir mal so. Und der hat auch tatsächlich einfach alles für mich erledigt. Ich habe zwischendurch mal eine kurze Rückmeldung gekriegt, das und das ist jetzt passiert, das und das ist jetzt passiert, Gerichtstermin ist dann und dann, solche Sachen. Das war auf jeden Fall nicht verkehrt, aber grundsätzlich, ich stand da wie der Ochs vorm Berg und war ganz froh, dass ich jemanden kannte, der Anwalt ist,
weil
ich auch irgendwie nicht genau wusste, wohin jetzt mit mir.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und es war ein bisschen erschreckend, aber gut. Für mich ist
man
es
lernt
gut
ja
ausgegangen,
draus.
Genau, auf jeden Fall.
Und jetzt bist du schlauer und vor allem hat es dich ja auch in eine, also das wird ja auch ein Grund gewesen sein, warum du dich maßgeblich in Personalrichtung entwickelt hast und da auch dich mit Arbeitsrecht auseinandergesetzt hast.
Ja,
ne?
Tatsächlich, enorm spannendes Thema
auf jeden Fall. Und riesig umfangreich.
Riesig umfangreich. Also auch das, was wir jetzt hier gerade mal so abreißen, ist Bruchteil.
Genau.
Tatsächlich. Und auch alles nur mal eben angeschnitten.
Ja, sicher. Klar, und andere Möglichkeiten haben wir ja auch nicht. Es geht ja darum, quasi einfach so einen Umriss davon zu verschaffen, was abgeht. Und ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Dann noch so zwei, drei Kleinigkeiten am Rande. Habe ich immer einen Anspruch auf Urlaubs- oder Weihnachtsgeld?
Leider nein.
Ich habe es mir gedacht, oder beziehungsweise es ist im Grunde was eine Suggestivfrage, um ehrlich zu sein.
Leider nein, leider gar nicht. Ja. Also ich arbeite, seitdem ich 16 bin. Okay, da hab ich in so einer Käsebude gearbeitet. Das kann man jetzt nicht unbedingt. Da gab es auch keinen Arbeitsvertrag, so einen richtigen. Und da habe ich auch keine Durchschrift oder so bekommen. Ja. Das ist nochmal was ganz anderes. Da gab es Cash auf die Kralle. Aber grundsätzlich arbeite ich schon ein paar Jahre. Und ich habe in überhaupt keinem Arbeitsverhältnis Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen.
Also ich habe immer die eigene Erfahrung sagen, du hast keinen Anspruch darauf.
Ja, ich habe keinen Anspruch darauf.
Okay.
Allerdings, da gibt es noch eine ganz interessante Sache. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Sonderzahlungen erhalten habt, zum Beispiel, und da kommt es tatsächlich drauf an, was steht in meiner Gehaltsabrechnung. Mhm. Steht da jetzt seit 5 Jahren, bekomme ich Richtung Weihnachten 2000 Euro Sonderzahlung. Mhm. Oder wie irgendwie anders betitelt. Steht aber nicht freiwillig davor oder sowas. Dann kann man nach einem gewissen Zeitraum sagen, ungefähr 5 Jahre, das ist eine betriebliche Übung. Das heißt, der Arbeitgeber hat das so lange wiederholt, dass ihr euch quasi daran gewöhnt habt und davon ausgehen könnt, dass es das jetzt jedes Jahr gibt.
Okay.
Das heißt, ihr könnt das einklagen.
Wow. Sogar einklagen. Also du hast dann tatsächlich, der Anspruch ergibt sich daraus, dass du durch die Wiederholung der Sonderzahlung, auch wenn nichts geregelt ist, davon ausgehst,
dass das weiter wiederkommt.
Okay.
Das muss nicht nur Geld sein, das können auch so Sachen sein wie Weihnachten ist immer frei.
Okay.
Schon seit den letzten 18 Jahren. Und dieses Jahr sagt er plötzlich, nee, dieses Jahr müsst ihr alle arbeiten.
Okay.
Ne? Wenn der Arbeitgeber clever ist oder euch Bonus zahlt oder sowas einmal im Jahr, schreibt er davor freiwillige Leistung, freiwilliger Bonus, freiwillige Zahlung und dann ist er aus der Sache auch raus.
Also das heißt, der könnte dir die Überweisung schicken, könnte in die Überweisung reinschreiben, freiwillige Zahlung.
Auf die Gehaltsabrechnung.
Ach, die Gehaltsabrechnung, okay. Also das heißt nicht, das müsste schon wirklich auf dem offiziellen Dokument stehen, das würde nicht reichen, wenn es irgendwie da irgendwie mal auftaucht oder so. Okay.
Also es muss draufstehen, wenn da freiwillig steht, dann ist es freiwillig, dann kannst du nur sagen, vielen Dank,
mein lieber Chef. Bei Jahressonderzahlung oder so ist es dann betriebliche Übungen nach 2, 3, 4, 5 Jahren.
Genau, muss gegebenenfalls im Einzelfall geprüft
werden. Genau, das glaube ich, ja.
Auch da wie immer, ne? Aber es gibt so eine betriebliche Übung, das können Zahlungen sein, das können Tagurlaub sein, das kann alles Mögliche sein, was sich wiederholt und plötzlich wegfällt und wo ihr sagt, nee, das gab es doch jetzt schon die letzten 10 Jahre, das möchte ich gerne weiterhaben, ne? Genau.
Okay.
Aber ansonsten, ja, Pech gehabt, was Urlaubs- und Weihnachtsgeld angeht. Also wer das bekommt, herzlichen Glückwunsch. Da möchte ich auch noch hinkommen. Irgendwann.
Ich verstehe, ich kriege auch nichts.
Ja, super. Okay. Ja, das scheint eine seltene Sache zu sein.
Ja, also ich kenne aber auch ein paar, die kriegen's.
Ja, ich auch. Mein Mann kriegt das. Ja. Aber der kriegt auch alles.
Okay, schön. Das ist toll für ihn.
Auto, Handy, Laptop.
Toll. Ganz toll.
30 Tage Urlaub.
Naja, gut, aber ich meine, alles hat seine Vor- und Nachteile. Dafür haben wir unsere anderen Vorteile. So, also nochmal so zurück. Wir haben ja jetzt sowieso ganz viel über die Kündigung gesprochen. Im Grunde haben wir das ja schön auseinandergenommen. Aber was ist denn jetzt, wenn so ein Arbeitsverhältnis dann endet? Du hast während der Arbeitszeit natürlich, oder während des Arbeitsverhältnisses, während der Dauer jede Menge Pflichten, sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Aber die hören ja nun nicht einfach auf, beziehungsweise verändern sich gegebenenfalls, wenn denn das Arbeitsverhältnis dann beendet ist. Und da vielleicht auch nochmal direkt die Abgrenzung zu dem Thema, was ändert sich denn für dich, wenn dir die Kündigung ausgesprochen wurde, du aber noch arbeitest?
Ja, gar nichts. Erstmal. Also klar, deine Arbeitsmoral wird sich wahrscheinlich ein bisschen ins Negative verschieben.
Ja.
Klar, kann man auch verstehen. Aber grundsätzlich hast du weiterhin genauso pflichtbewusst zu arbeiten wie vor deiner Kündigung. Du hast genauso pünktlich zu erscheinen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hat der Arbeitgeber dir gegenüber aber noch ein paar weitere Pflichten. Er muss dir zum Beispiel, wenn du das möchtest, ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ausstellen. Das ist das Arbeitszeugnis, wo drin steht, war stets sehr bemüht und so weiter.
Aber das
und
ist
so
doch
fort.
Nur 6, ne?
Oder? Nee. Ja, doch.
Ja.
Ja, doch, war stets sehr bemüht, ist schon nicht so fein.
Okay. Okay.
Aber das ist dieses qualifizierte Arbeitszeugnis, das mit diesen ganzen Klauseln und Formeln und Verstecken und so weiter.
Ach so, das verbirgt sich hinter dem Begriff qualifiziertes Arbeitszeugnis.
Ja.
Wenn man diese verklausulierten Formulierungen
genau,
hat, die eigentlich ganz toll klingen.
Genau,
aber,
das einfache Arbeitszeugnis Sagt einfach nur aus, du hast von dann und dann hier gearbeitet, das waren deine Aufgabenbereiche, vielen Dank, okay. Ciao. Und das Qualifizierte sagt halt, du hast von dann und dann hier gearbeitet, das waren deine Tätigkeitsbereiche und je mehr davon drin steht, umso besser tatsächlich. Und dann muss so ein qualifiziertes Arbeitszeugnis ja auch wohlwollend formuliert sein. Genauso möchte das Gesetz das.
Ist es verpflichtend, dass der Arbeitgeber wohlwollend formuliert? Ach so. Darfst du also keine, also darfst du schlechte Noten geben?
Darfst du machen. Ja. Kannst du machen. Du kannst Noten von 1 bis 6 quasi geben. Da gibt es ja diese Verschlüsselung. Da ist es auch nochmal ganz interessant. Angenommen, du kriegst eine 4, 5 oder 6 und du hast verstanden, was da steht. Mhm. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Kannst du zu deinem Arbeitgeber gehen oder deinem ehemaligen Arbeitgeber und sagen, pass auf, das ist mir zu schlecht. Das möchte ich so nicht.
Okay.
Da muss der Arbeitgeber nachweisen, dass du tatsächlich und
Scheiße gebaut hast.
Dass du tatsächlich nicht gut warst.
Ja, okay.
Allerdings muss er das lückenlos nachweisen. Das ist schwierig. Das heißt, die gute und normale Personalabteilung geht her und schreibt dir mindestens eine 3 rein.
Mhm.
Und dann geht man halt über so verschlüsselte, also nochmal verschlüsselte Sachen, wie zum Beispiel in der Abschlussformel setzt du einfach ein, wünschen wir weiterhin viel Erfolg, in Klammern, weil bei uns hattest du den nicht.
Okay.
Sowas kannst du damit reinsetzen.
Oder wünschen wir in Zukunft viel Erfolg.
Genau, richtig. Also das kann dich hochloben, das kann dich aber auch richtig, richtig in den Keller drücken.
Also ich verstehe die ja nicht, ne? Wenn ich in meinem Job so ein Arbeitszeugnis vorgelegt kriege, weil einer zum Anwalt gehen möchte, damit, jetzt im Zuge der Beratungshilfe, ne? Wenn ich da so ein Arbeitszeugnis sehe, dann denke ich, sitze ich mal da und denke, du Mensch, das ist doch toll, du hast so top gearbeitet, Mensch, ne? Und die sagen, nee,
das ist leider
ganz, ganz schlecht. Und dann denke ich, okay, krass, also ich würde das gar nicht raffen. Nee. Wahrscheinlich. Ist ja schön, dass der Mensch das dann geblickt hat, dass man ihn da schlecht bewertet hat. Aber ich.
Das System dahinter ist einfach auch irgendwie doof. Weil du darfst eben kein schlechtes Zeugnis ausstellen, damit du den Leuten die Möglichkeit gibst, irgendwo anders wieder unterzukommen.
Ah, ja,
ist klar.
Okay.
Und sonst würde es ja auch keiner mitschicken. Aber grundsätzlich also das heißt, du ja auch kein Schmuder reinschreiben. Ja, du würdest ja schon irgendwie schreiben, wie es ist.
Das heißt also. Das Verfahren ist ja im Grunde immer gleich.
Mhm.
Wenn du gegen irgendwas angehen willst, dann musst du zum Arbeitsgericht gehen und das wird prüfen, ob dein Arbeitszeugnis gerechtfertigt ist in der Weise, wie es ausgestellt wurde. Und das wird dann die lückenlosen Nachweise des Betriebes prüfen, ob wirklich die Arbeit so schlecht war, wie beschrieben.
Okay. Also wie gesagt, hast du eine 4, 5 oder 6, muss der Arbeitgeber nachweisen, dass du wirklich so schlecht warst.
Okay.
Er darf theoretisch auch reinschreiben, dass du geklaut hast.
Mhm.
Darf er genauso reinschreiben, muss dann aber auch lückenlos nachweisen, dass du geklaut hast, dass der Arbeitgeber dagegen angegangen ist, dass es da einen Fall gab, dass es vor Gericht ging und was das Urteil nachher war und so weiter und so fort. Also riesen Tamtam. Hast du jetzt angenommen, du hast eine 3 in deinem Arbeitszeugnis und hast das auch verstanden und sagst, nee, ich war aber 1, dann bist wieder wiederum du in der Beweispflicht, dass du sagst, ja, ich war aber 1.
War besser,
genau.
Okay.
Dazu sei noch gesagt, ich persönlich gebe nicht so viel auf Arbeitszeugnisse, weil ungefähr 60-70% der Leute schreiben sich die Dinger einfach selber. Da gehst du ins Internet, da gibt es so ein Arbeitszeugnis-Erstellungsprogramm, klickst überall Note 1-1-1-1-1 an und dann steht da überall, der tollste Mitarbeiter der Welt wurde trotzdem gekündigt.
Und dann lassen die sich das unterschreiben
und dann war's.
Ach so, okay.
Also ganz häufig.
Okay, Leute, das ist kein Praxistipp, ne?
Nee, ja, auch nicht. Und wenn, dann macht nicht überall eine Reihe 1 rein, weil dann ist sowieso sehr offensichtlich.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir fast am Ende angekommen. Ich würde gerne wissen, wenn du Tipps an die Zuhörer raushauen könntest, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Und ich denke da so an Dinge, die man sich nicht gefallen lassen sollte, Dinge, die man sich nicht gefallen lassen muss. Auch in Bezug auf speziell auf Vorstellungsgespräche und auch das Arbeitsverhältnis, wenn es dann läuft. Und was kann ich als Arbeitnehmer verweigern oder wie auch immer. Was sind so No-Gos, wo du jetzt sagst, okay, das brauchst du dir nicht gefallen lassen?
Also da auch wieder ein praktisches Beispiel. Ich hatte einen Ausbilder, der hat meinem Chef den Wagen gewaschen, regelmäßig.
Wow, okay.
Und irgendwie hat er das mit großer Freude getan.
Okay.
Vielleicht, weil er dann mal Fünfer fahren durfte. Ich weiß es nicht, da die 3 Meter zur Waschanlage. Aber sowas müsst ihr definitiv nicht machen. Und ihr müsst auch nicht den ganzen Tag Kaffee kochen. Und klar, jeder muss mal Kaffee kochen, ne? Das ist auch Sozialverhalten, wenn dann sich da einer entsteht, ich koche aber keinen Kaffee, steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Ja, alles klar, dann soziale Kompetenz 5. Mhm. Ne? Aber so grundsätzlich macht eure Arbeit und ja, lasst euch nicht irgendeine Scheiße aufbrummen, tatsächlich. Grundsätzlich ist auch dieses Machtverhältnis Arbeitgeber, der große und der kleine Arbeitnehmer.
David gegen Goliath.
David gegen Goliath, ja. Das fällt weg. Also ihr seid nicht mehr der kleine Arbeitnehmer, ihr seid, mittlerweile sind wir fast alle Fachkräfte.
Mhm.
Egal wo wir arbeiten, euer Wissen ist wichtig, eure Arbeitskraft ist wichtig und der Arbeitsmarkt sieht aktuell echt schlecht aus für die Arbeitgeber, zumindest in den meisten Bereichen. Also schaut genau hin, wo ihr hinkommt. Und dann sind wir auch schon beim Bewerbungsgespräch, kann ich gleich mit einsteigen.
Du hast halt eine relativ große, um dann nochmal kurz einzuhaken, du hast halt eine relativ große Bandbreite an Möglichkeiten als Arbeitnehmer zurzeit. Ja, ne?
Zurzeit auf jeden Fall. Also, und da ist es auch, wenn ihr gerade dabei seid, euch zu bewerben, schaut ein bisschen nach rechts und links und nehmt nicht das Erstbeste vielleicht oder nehmt auch nicht unbedingt das, wo es 100 Euro mehr gibt, sondern nehmt das, wo euer Bauchgefühl euch sagt, hier fühle ich mich wohl. Also das ist meine persönliche Sache. Ich nehme lieber ein bisschen weniger Kohle und habe dabei aber jeden Tag Bock, irgendwie aufzustehen.
Du hast das auch hart gelernt, ne?
Ja, ich habe es auch, ja, muss man auch so sagen. Vielleicht kommt es daher und kann ich euch nur empfehlen. Ihr müsst noch wahrscheinlich 50 Jahre arbeiten, 30, ich weiß es nicht, 20, 10 vielleicht auch nur, dann ist auch egal. Aber, aber wenn ihr noch ein bisschen an die Schippe müsst, dann sucht euch einen Job, wo ihr es gut habt, wo ihr ein paar nette Kollegen habt oder so. Und gerade im Bewerbungsgespräch habe ich das häufig so gemacht, in den letzten zumindest, dass ich, wenn ich da gesessen habe und auf meinen Gesprächspartner gewartet habe, dass ich mal gucken konnte, konnte ich mal so meine Nase in das eine oder andere Büro reinhalten. Mhm. Worüber reden die Leute da? Wie ist die Stimmung? Sind die irgendwie am Tuscheln? Sind die am Lästern? Oder ist da einfach irgendwie eine nette Stimmung schon im Vorraum? Und habe versucht, immer auf mein Bauchgefühl zu hören. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr den Betrieb ganz gut findet und ihr seid im Bewerbungsgespräch oder ihr seid sogar schon im zweiten Gespräch, lasst euch mal euren Arbeitsplatz zeigen. 2 Jahre auf einem Discounter-Bürostuhl haben wir ihre Spuren bei mir hinterlassen. Wenn du da 8 Stunden drauf sitzt, ist echt überhaupt nicht geil. Und was man auch noch, ja, ist wirklich so, was ihr auch machen könnt, ist so ein paar Bewerberportale zu checken, wie zum Beispiel Kununu. Darf ich das überhaupt sagen?
Ja, klar. Perfekt. Wir kriegen keine Kohle für irgendwas oder so.
Gut, könnt ihr mal Kununu oder da gibt es verschiedene Bewerberportale, Xing, LinkedIn und. Einfach mal natürlich mit einem gesunden Abstand und auch mit ein bisschen Hirnschmalz betrachten, weil die Leute meckern ja immer nur oder schreiben immer nur Bewertungen, wenn sie meckern können. Aber auch da kann man das ein oder andere schon mal rauslesen. Und ja, wünsche euch viel Erfolg, dass ihr was Nettes findet vor allen Dingen.
Und hast du noch so abschließend irgendwelche Mythen, mit denen du noch nicht aufgeräumt hast im Laufe des Gesprächs, die du noch unbedingt aufklären willst? Dann hast du jetzt die Gelegenheit.
Dann habe ich jetzt die Gelegenheit.
Jetzt.
Eins hatten wir schon angesprochen, aber vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis, Kündigungsfristen. Ihr habt in der Regel immer 4 Wochen Kündigungsfrist und nicht, ich bin jetzt 6 Jahre da, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten, das ist Unsinn. Außer euer Vertrag oder der Tarifvertrag gibt was anderes her.
Also wenn nichts geregelt ist, dann sind diese
4 Wochen... Seid ihr in 4 Wochen raus, zum 15. oder zum letzten. Also das ist ganz, ganz einfach. Wir sind nochmal bei den befristeten Arbeitsverträgen. Läuft euer Arbeitsvertrag, euer Befristeter aus und euer Chef sagt, ja, ich behalte dich aber, ich befriste dich aber nochmal. Und die neue Befristung, dein neuer Zusatz zum Arbeitsvertrag kommt 2, 3 Tage zu spät oder 1 Tag zu spät, das reicht schon, dann unterschreibt ihr den einfach, lächelt in euch hinein und seid unbefristet angestellt.
Wieso?
Weil der das verpeilt hat, weil sobald du nach Auslauf der Befristung mit Wissens deines Chefes arbeiten gehst,
ja.
Okay. Bist du unbefristet angestellt.
Also das heißt, Das bräuchte es theoretisch gar nicht, dann bräuchte es gar keinen neuen befristeten Arbeitsvertrag oder so. Du brauchst gar keinen Arbeitsvertrag. Du hast deine Rahmenbedingungen vorher schon gekriegt im Rahmen deiner Befristung.
Ja.
Und du gehst einfach weiter arbeiten. Dein Chef weiß das, keiner redet darüber. Der möchte, dass du weiterarbeitest. Er gibt dir deinen Arbeitsvertrag ein bisschen zu spät.
Ja.
Und du bist eigentlich befristet angestellt. Das heißt, du hast dann unterschreibst, hast deinen befristeten, offiziell befristeten Arbeitsvertrag.
Genau.
Im Falle eines Falles würde das Gericht wahrscheinlich aber so prüfen, dass du unbefristet angestellt
bist. Es wird immer die letzte Befristung geprüft und da die ja nicht rechtzeitig zugestellt wurde, unterschreibst du das Ding.
Okay.
Reicht.
Im Zweifel, wenn du einen guten Arbeitgeber hast und alles ist klimatisch in Ordnung, dann ist
dann
es
ist sowieso egal. Genau. Und der wird dich vielleicht auch weiter anstellen, auch unbefristet. Aber im Zweifelsfalle bist du dann unbefristet angestellt. Hast zwar den befristeten Arbeitsvertrag noch in der Tasche, aber wie gesagt, das Gericht wird es prüfen.
Schall und Rauch.
Genau, wird genau sehen, das ist unwirksam. Und in der Regel Abfindung, nächster Job, fertig.
Das ist ja super spannend.
Tatsache.
Okay.
Ansonsten, fristlose Kündigung nochmal, es ist keine Abmahnung notwendig. Wenn ihr richtig Scheiße baut, könnt ihr direkt euren Kram packen und gehen. Und für all die, vielleicht Studenten, die auch zuhören oder Minijobber oder Rentner, die noch ein bisschen arbeiten möchten, auch im Minijob habt ihr Rechte.
Und die gleichen, ne?
So ziemlich genau die gleichen Rechte. Ihr habt einen Anspruch auf Urlaub, ihr habt einen Anspruch auf Entgeltvorzahlung bei Krankheit. Und das wissen viele nicht. Ich hatte tatsächlich mal ein Team, habe da in der Regel nur 450 Euro Kräfte gehabt. Und die waren alle ganz verwundert, als ich sagte, was ist mit eurem Urlaub? Habt ihr den schon geplant? Ja, wie Urlaub? Wir sind doch kaum hier. Ja, okay. Trotzdem habe ich einen ganz genauen Anspruch auf Urlaub, gesetzlich. Und und auch auf Entgeltvorzahlung, weil viele haben sich einfach bei mir krank gemeldet und gesagt, ja, dann streich mir die Schicht, wo ich dann auch sagte, geh doch zum Arzt, kriegst du Geld.
Ja.
Ne? Ja, viele denken, nur weil das ein Minijob ist, weil das Minijob heißt, hättest du irgendwie keine Rechte. Okay. Aber die habt ihr definitiv. Und da setzt euch für euch selber ein, auf jeden Fall.
Ja, so ein schönes Schlusswort.
Ja.
Möchtest du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendeine Wichtigkeit, die in deinem Kopf rumspukt, die du unseren Hörern gerne noch sagen möchtest?
Nein.
Nein, das war eine klare Antwort. Ich denke auch, wir haben einen ganz guten Umriss gemacht über dieses spektakulär umfangreiche Thema. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns. Ich danke fürs Zuhören, liebe Leute da draußen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich danke dir, liebe Caro.
Sehr gerne.
Dass du da warst und mit mir gesprochen hast. Genau. Und wir hören uns wieder. Adios. So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse info@bitterechteinfach.de. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald.